Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Thüringen ist, geografisch gesehen, die Mitte Deutschlands. Eine streitbare Mitte, denn hier treffen widerstreitende Narrative aufeinander. Auch und gerade unter Reisenden und Reiseanbietern. Martin Gerner hat Thüringen für eine Woche bereist, zwischen Ilmenau und Erfurt, und dabei Erfahrungen gemacht, in denen nicht zufällig deutsch-deutsche Vergangenheit und die heutige Landtagswahl anklingen.
Vögel, Enten in Teichen, zwischen Farnen, Gerüche von Harz, duftende Nadelhölzer. Am Fuß des UNESCO-Biosphärenreservats Thüringen liegt auch Ilmenau, beschaulich und industriell kleinstädtisch zugleich, Goethe- und Universitätsstadt. Glaubt man Marita Günther, einer studierten Historikerin und Reiseführerin, zu Hause im benachbarten Ort Marnebach, ist nichts im Thüringer Wald, wie es einmal war.
Es gibt keinen Wald mehr, es ist alles abgeforstet. Natur, Rehlein, Vögelein finden nichts mehr. Und wenn es regnet, dann prasselt der Regen auf den Fels und kommt direkt in die Dörfer. Und wir haben jetzt zum Beispiel in Ilmenau sehr schnell Hochwasser. Man hat 30 Jahre den Wald nicht gepflegt. Man hat gute Bäume rausgeholt, Wege zerfahren und man hat keine Borkenkäferfallen mehr gestellt. Und das Resultat haben wir jetzt. Der Wald ist weg. Und was jetzt noch steht, ist teilweise Privatforst.
Wie die meisten Menschen zehrt Marita Günther von Erinnerungen. Den Thüringer Wald verbindet sie mit Kindheit, den 70er Jahren, weit vor der Wendezeit.
Immer gab es irgendwo ein Eis und eine Bockwurst und eine Brause, wenn wir gewandert sind oder so. Gab genug Personal. Jeder wurde irgendwo in Arbeit gebracht. Sicherlich auch vom Staat finanziert, aber sozial integriert. Man saß nicht zu Hause, war arbeitslos und hatte keine sozialen Kontakte.
Die Verbindung aus Thüringer Wald und Heimat mit dem Einschnitt, ja dem Schmerz der Wende, prägt Menschen wie sie bis heute. Darüber offen zu reden, braucht seine Zeit. Es kommt in Schüben. Zunächst stehen wir vor dem Stadtkern von Ilmenau.
Linke Hand das Rathaus, mehrmals abgebrannt, das letzte Mal 1752. Es ist Spätbarock. Genauso das Amtshaus und hier wohnte der Amtmann und auch öfters Goethe, wenn er in Ilmenau weilte.
28 Mal weilte Goethe hier. Im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach fiel ihm die Modernisierung des Bergbaus zu und das Ilmenauer Steuerwesen sollte er reformieren.
Und dann gab es eine Ilmenauer Empörung. Da sind die Bürger auf die Straße gegangen und haben quasi demonstriert oder gestreikt, weil die Stadtverwaltung, die waren alle korrupt. Das Geld, was von Weimar kam, floss in die eigenen Taschen und die Bevölkerung hat nichts abbekommen. Und da es hier so Tumult und Unruhe gab und Goethe natürlich auch für das Steuerwesen zuständig war, weilte er wiederum hier und versuchte, die Korruption und das ganze Steuerzeug da zu ordnen, zu sortieren. Und da wurden auch einige bestraft.
Ilmenau stand für Goethe unter keinem guten Stern. Der Ort habe ihn viel Zeit, Mühe und Geld gekostet, notiert er. 17 Jahre bleibt Goethe Ilmenau fern, vielleicht auch aus Scham. Marita Günther schlägt die Brücke zu eigenen Karrierebrüchen. In ihrem alten Beruf als Historikerin hat sie nach der Wende keine Perspektive, fängt also an, Reisen zu organisieren.
Es waren die dummen Ossis und dann kam immer noch so ein Unterton, ihr habt ja nie gearbeitet. Und nun kam ja in allen Bereichen die fünfte Garnitur, also die im Westen keine Anstellung fanden, die kamen dann hierher. Viele waren in der Verwaltung tätig, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder was, wo dann auch mancher Ossi gesagt hat, da ist nicht viel dazu oder Schaumschläger.
So ist die Reise durch den Thüringer Wald auch eine Fahrt an die Quellen der deutschen Einheit in Zweiheit. Auf dem Kickelhahn, dem höchsten Berg von Ilmenau, ist man bereit, jegliche Spannung zu vergessen. Hier zog es Goethe im Spätsommer 1831 hin, wenige Monate vor seinem Tod.
Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte, nur bald ruhest du auch. Und dann liest er nach so vielen Jahren in der Schutzhütte diese Zeilen und sagt zu dem Amtmann, warte nur, bald ruhest du auch. Er zog sein weißes Taschentuch, drückte ein paar Tränchen weg. So, jetzt geht's weiter, hat er gesagt. Er hat damals diese Zeilen ja im jugendlichen Leichtsinn geschrieben, vielleicht abends vorher einen gesoffen. Und dann hat er das so ganz besinnlich gelesen, weil er dann wahrscheinlich gewusst hat, dass es zu Ende geht.
Über der Stadt Ilmenau thront wie ein UFO das Dach des ehemaligen Glaskombinats. Die Geschichte der Glasherstellung in Ilmenau reicht bis 1852 zurück mit der Gründung der Sophienhütte. Nach der Wende wurde der VEB Technisches Glas von der Treuhand übernommen. Tausende Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Auch Thomas Kirch-Georg. Heute empfängt er Schüler und Reisegruppen in seinem Atelier.
Man muss sich vorstellen, zu DDR-Zeiten hatten wir 5000 Menschen im Glassektor, hier über einem großen Glaskombinat, weil die Labor- und Messgeräteherstellung ganz, ganz groß, sag ich mal, damals war. Und das ist auch mein gelernter Beruf, Glasapparatebauer. Und mit der Wende kam für mich auch so eine Umstellung, beziehungsweise kurze Arbeitslosigkeit. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und mache seit 30 Jahren jetzt eben dieses Kunst- und Zierglas.
In Kirch-Georgs Atelier stehen und hängen tausende bunte Artefakte aus Glas in allen Farben. Für das Glasblasen beugt er sich über den Werktisch vor der Brust, den lauten Strahl einer Gasflamme, in die er ein langes Glasrohr hält.
Und jetzt habe ich das Glas in der Flamme. Mit der linken Hand drehe ich das Glas gleichmäßig auf ungefähr 1900 bis 1000 Grad, so ungefähr bin ich unterwegs, und schmelze das Glas gleichmäßig in der Flamme. Nach kurzer Zeit wird das Glas weich, werde gleich das Glas aus der Flamme herausnehmen und werde das Glas ziehen. Ich habe den großen Vorteil und kann es hier daneben anpacken, ohne mir die Finger zu verbrennen. Also dieses Tischen und Pfeifen ist eigentlich manchmal für mich sogar von Vorteil. Man schläft nie ein, man ist immer wach. Man glaubt immer, ein Glasbläser muss eine riesen Lunge haben und muss richtig viel Kraft da reinbringen. Eigentlich ist es das Gegenteil. Man braucht ganz viel Feingefühl. Man muss zärtlich rangehen. Ich vergleiche oftmals, sag ich mal, das Arbeiten mit dem Glas, mit dem Umgang einer Frau. Also mit, sag ich mal, niemals Gewalt, niemals mit Kraft, mit viel Gefühl und mit viel, sag ich mal, Geduld. Jetzt mache ich hier so eine kleine Beule. Also ich arbeite eigentlich frei und das ist das, was ich unwahrscheinlich schätze.
In Thüringen wurde die Glaskugel am Weihnachtsbaum erfunden, ein Exportschlager bis heute. Heute ist vor allem Jena Standort für digital gesteuerte Glasproduktion. Die Forschung versucht sogar, das Schmelzen von Glas überflüssig zu machen.
Das sind im Moment Forschungen, die haben auch schon gewisse Erfolge, ohne diese 1500 oder 2000 Grad Glas zu fertigen. Also irgendwo anzurühren und dann das Glas wie 3D-Druck beispielsweise, dass die Zutaten dazukommen oder dabei kommen, wie beim Kuchenbacken, nur nicht in den Ofen rein, sondern dass der Kuchen so am Ende dann fertig wäre. Ja? Das ist so die Vorstellung.
Kirch-Georgs Vögel und märchenhafte Glaswesen klingen an den Ketten, die er am Ständer durch das Atelier mal hierhin, mal dahin schiebt.
Es war schon manchmal nicht so einfach. Voller Kraft, voller Elan, wo ich dachte, das sind die schönsten Stücke dieser Welt, bin ich nach Köln auf der Handwerksmesse gefahren. Hat mich 4.000, 5.000 D-Mark gekostet, diese ganzen Stand und die ganzen Kosten. Und bin dann ganz, ganz traurig mit vielleicht 500 D-Mark Aufträgen und Verkauf. Ich habe also bin gleich mit Minus gestartet. Dann habe ich gedacht, das darfst du nicht wieder machen. Und dann bin ich dann nach Baden-Württemberg immer auf dem Weihnachtsmarkt Schwäbisch Gmünd gefahren. Da bin ich 27 Jahre, 4 Wochen auf dem Weihnachtsmarkt. Da war ich ganz beliebt und ganz bekannt, sag ich mal. Dann haben die immer die Kinder schon kamen zum Kugelblasen und viele Sachen dann gemacht. Und da habe ich immer eigentlich dort ein ganz gutes Geschäft gemacht, viele, viele Jahre. Und jetzt kam eben die Corona-Zeit, jetzt bin ich da so ein bisschen raus.
Erfurt, die Landeshauptstadt Thüringens, liegt 40 Kilometer nördlich von Ilmenau.
Der Dom an sich, begonnen hat man so Anfang, Mitte des 12. Jahrhunderts, also 1140. Dann hat man immer wieder noch um und dran gebaut. Es ist so eine Art Basilika, ist katholisch heute. Der Dom hat die größte freischwingende Glocke der Welt, die Gloriosa. Die hat ungefähr 11,5 Tonnen, 2,50 Meter, 60 hoch. Und sie wird selten geläutet, meistens Silvester. Und zu DDR-Zeiten war es so, Silvester um 12 wurde auf dem Fernsehen oder im Radio Glockengeläut übertragen. Und das war immer unsere Gloriosa.
Wenn man am rauschenden Wasser der historischen Krämerbrücke sitzt, die nackten Füße ins kühlende Wasser getaucht, die Augen schließt, kann man wegdriften in die vorindustrielle Zeit, als auch jüdisches Leben Erfurt prägte.
Ende der 90er, das ging durchs Fernsehen, oh, wir haben Judenschatz gefunden, Synagoge in Erfurt. Aha, dachte ich, hat keiner mehr gewusst, gell?
Mario Schmidt, Führer im Dom zu Erfurt, kann zur alten Synagoge erzählen.
Der Bau an sich ist schon einigen Leuten, die Stadtgeschichte kannten, bewusst gewesen, dass es eine Synagoge in Erfurt gibt. Das war also kein Novum. Aber sie ist 1349, dieser Synagogenbau, in viele Nutzungssituationen gekommen. In der Zeit der DDR als Raum für Gastwirtschaft und weiß nicht, was noch alles drin steckte. Nur Eingeweihte konnten noch an einer Silhouette vom Giebel erkennen, das war mal oder ist eigentlich noch die Synagoge. Nutzung auch als Tanzsaal ist noch erlebbar, auch als Synagogenraum erlebbar, mit vielen interessanten Exponaten ausgestattet. Sicherlich überregional bedeutend dieser sogenannte jüdische Hochzeitsring. Bei Baggerarbeiten in dem Umfeld 90er Jahre ist das gefunden worden, ein Schatz.
Der Reisende fragt sich, wie ist es in Erfurt um die Zukunft jüdischen Lebens bestellt in Zeiten wachsenden Antisemitismus?
Wir waren gestern zu einem schönen Konzert in der Nähe von Weimar, Jiddisch Summer Veranstaltung. Und die Freiluftveranstaltung in der Stadt, als wir zurückfuhren, war gerade öffentliches Tanzen angesagt mit typischer Musik von spontan spielenden Musikern. Auf alle Fälle ist es irgendwie ein bisschen Stück normal mit dem Chanukka-Leuchter, der da entzündet wird. Der steht vorm Rathaus, ne? Und alle sehen ihn. Er ist riesengroß, nicht zu übersehen. Extra geschaffen dafür. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg weitermachen können.
Unweit der Synagoge lebt seit kurzem dieses junge syrische Ehepaar, Rakat und ihr Ehemann. Sie ist aus Bonn hergezogen. Mittlerweile sind beide wahlberechtigt.
Ich bin seit 2 Monaten hier. Im Osten von Deutschland ist es ein bisschen anders. Ich kaufe meistens die orientalische Lebensmittel. Wir haben ganz Mini-Zucchini. Das finde ich nicht auf der deutschen Markt. Das suche ich immer sehr lang. Zum Beispiel Arabisch höre ich jetzt viel weniger als in Bonn. In Bonn sehe ich nach jedem zweiten, dritten Gesicht ein arabisches Gesicht und höre immer die Sprache auf der Straße. Hier ist es ein bisschen weniger, aber halt normal.
Ihr Mann möchte ungenannt bleiben. Dabei ist er mit Thüringen verbunden, hat hier Pharmazie studiert.
Ich habe in Jena 6 Jahre gewohnt und gelebt und fand die Stadt sehr, sehr schön. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Jena hat so viel Natur, die ist einfach von 4 oder 5 Bergen umgeben und sie ist das wirtschaftliche Herz von Thüringen. Es gibt natürlich so viele schlechte Erfahrungen, aber gibt es natürlich so viele gute Erfahrungen, die man mitgenommen hat. Vor allem, wenn man sich in der Gesellschaft gut integriert hat, dass man offen für andere Kulturen sein soll. Genau.
Mein Kollege Martin Gerner ist für uns durch Thüringen gereist.